Das Jahresthema der katholischen Männerbewegung Oberösterreich lautet Demokratie gestalten. Im Verlauf dieses Jahres nähern wir uns diesem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln. In dieser Folge soll es um einen Grundpfeiler einer liberalen Demokratie gehen, nämlich um die Bedeutung von freien und unabhängigen Medien. Die Medien werden ja auch gerne als vierte Gewalt im Staat bezeichnet, weil sie eine wichtige Informations-, Reflexions- und Kontrollfunktion im Staat übernehmen. Kontrolle im Sinn einer kritischen Beobachtung der Arbeit von Politik und staatlichen Institutionen und wenn nötig auch eines kritischen Korrektivs.
Was man bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was man bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel und ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung in Oberösterreich. Es freut mich wirklich sehr, dass ich für diese Podcast-Folge den stellvertretenden Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten gewinnen konnte, Herrn Wolfgang Braun. Vielen Dank, Herr Braun, dass Sie sich für dieses Gespräch bzw. für dieses Interview Zeit genommen haben.
Vielen Dank, freut mich.
Herr Braun, zu Beginn vielleicht eine Frage, um Sie ein wenig näher kennenzulernen. Wie sind Sie eigentlich zum Journalismus gekommen und wie lange sind Sie schon in diesem Geschäft tätig?
Ja, zum Journalismus gekommen bin ich, wie so viele, durch Zufall. Ich hatte wirklich nicht vor, diesen Beruf zu ergreifen. Mein Traum war es immer, Fußballprofi zu werden. Und ich habe mich lange wirklich nicht darum gekümmert, was ich beruflich machen könnte, sondern habe diesen Traum verfolgt. Habe dann begonnen, nebenbei zu studieren, Geschichtswissenschaften und Kommunikationswissenschaften. Und irgendwann im Sommer einmal bei der Sportredaktion der Oberösterreichischen Nachrichten nachgefragt, ob ich nicht während der Sommermonate ein paar Wochen hier arbeiten könnte, um Praxiserfahrung zu sammeln. Und das war mein Einstieg in den Journalismus. Es ist dann immer mehr geworden. Ich habe in Steyr, wo ich wohne, in der Lokalredaktion gelegentlich neben dem Studium schon mitgearbeitet. Und es ist wie bei vielen in diesem Beruf der Einstieg eher peu à peu passiert, über freie Mitarbeit. Und auch das, was diesen Beruf auszeichnet, lernt man dann kennen. Es ist ein unglaublich faszinierender Beruf. Und ich habe dann meinen großen Traum vom Profisportler begraben. Und ich habe es bis heute wirklich noch keinen einzigen Tag bereut.
Gibt es einen besonders markanten Punkt oder sowas wie ein Highlight Ihrer journalistischen Laufbahn?
Also ein Highlight würde ich es nicht nennen. Aber ich bin relativ früh, nämlich schon im Jahr 2002, aus der Wirtschaftsredaktion dann in die Politik, ins Politikressort übersiedelt. Und im Jahr 2002, 1. Jänner, war mein erster Arbeitstag. Und im Herbst ist ja dann, also im Frühsommer, ist die damalige schwarz-blaue Koalition zerbrochen, Stichwort Knittelfeld. Im Herbst gab es dann Neuwahlen und ich habe dann nach wenigen Monaten schon eine Nationalratswahl miterleben können und habe miterleben können, wie dicht und wie packend so ein Arbeitstag an einem Wahltag im Politikressort einer großen Tageszeitung sein kann. Und das war sicher ein Abend und ein Tag und auch die Wochen danach, die mich sehr geprägt haben und die auch die Faszination für den Beruf des Journalisten, vor allem den Beruf des Politikjournalisten, das Fundament gelegt haben dafür.
Was ist denn eigentlich die vorwiegende Aufgabe einer Chefredaktion einer Zeitung?
Ich glaube, dass das bei vielen Zeitungen unterschiedlich geregelt wird. Bei uns ist es so, dass die Chefredaktion besteht aus 4 Personen. Chefredakteurin ist Susanne Dittstein und dann gibt es 3 Stellvertreter. Wir waren diese 3 Stellvertreter auch schon unter dem Vorgänger Gerald Mandelbauer. Und die Chefredaktion muss bei den Redaktionskonferenzen, bei denen es bei uns 3 am Tag gibt, einfach die Linie der Zeitung vorgeben, mitentscheiden, welche Themen an diesem Tag die relevantesten sind und daher auch am intensivsten von uns bearbeitet werden müssen. Das ist die Grundaufgabe eines Journalisten. Wir müssen auch mitentscheiden oder federführend entscheiden, besser gesagt, welchem Thema wir uns im Leitartikel widmen wollen, welche Persönlichkeit wir zum Porträt des Tages machen wollen. Also diese ganze journalistische Handwerksarbeit zum einen, zum anderen ist es natürlich auch das Vertreten der Zeitung und das, wofür diese Zeitung steht, nach außen.
Nun aber zum eigentlichen Anlass für dieses Interview, nämlich zur Frage, welche Rolle die Medien innerhalb einer Demokratie spielen. Warum sind für eine liberale, demokratiefreie und unabhängige Medien so wichtig?
Ich glaube, Sie haben es in der Einleitung schon sehr gut zusammengefasst. Medien, unabhängige Medien, Qualitätsmedien, stellen eine Öffentlichkeit her, versorgen diese Öffentlichkeit mit relevanten Informationen, die die Basis sind dafür, dass diese Öffentlichkeit, die Menschen, die zum Beispiel politisch ihre Meinung bewahren, mit der Stimme kundtun können, eine Entscheidungsgrundlage haben. Unabhängige Medien sind auch ganz wichtig als vierte Gewalt. Die vierte Gewalt ist ja nicht rechtlich irgendwie fundamentiert, aber es ist sogar in Deutschland, in den 60er Jahren hat der Deutsche Verfassungsgerichtshof festgestellt, dass ohne unabhängige Medien eine Demokratie nicht wirklich eine Existenzberechtigung auf lange Zeit hat. Und das ist unsere große Aufgabe. Wir müssen kontrollieren, wir müssen Öffentlichkeit herstellen, wir müssen informieren und wir müssen, und das ist schon auch eine Hauptaufgabe, wir müssen natürlich auch den Finger in die Wunde legen, wenn Fehlentwicklungen geschehen. Man sieht in den USA sehr genau dort, wo in Regionen keine regionale Qualitätstageszeitung mehr zu bekommen ist, sinkt die Wahlbeteiligung und der Umgang mit Steuermitteln ist nicht so sorgfältig wie dort, wo es diese Kontrollfunktion von unabhängigen Medien gibt.
Sie haben sie jetzt schon angedeutet, das wäre auch sozusagen meine nächste Frage gewesen, auf die ich hinziele, ob es da in unserem Land und auch international Entwicklungen gibt, die Ihnen Sorgen machen.
Ja, ich glaube, jeder, der politisch nur halbwegs interessiert ist, merkt, dass die demokratischen Institutionen, die wir über Jahrzehnte gewohnt waren, unter Druck geraten. Und das gilt natürlich nicht nur in den USA, sondern auch in Europa für die Medien. Nicht ohne Grund haben alle autokratischen Systeme in ihrem Handwerkskoffer zwei Hauptstoßrichtungen. Das erste ist, die unabhängigen Medien schwächen oder vielleicht sogar abschaffen. Und das zweite ist, wenn das gelungen ist, sich die Justiz vorzunehmen, um auch die Rechtsprechung so zu gestalten, dass sie einer autokratischen Regierung nicht mehr gefährlich werden kann. Und wir sehen da und dort in Ländern, auch in Europa, Entwicklungen dahin. Und ich bin mir sicher, dass es noch nie so sehr einen vitalen, funktionierenden, seriösen Journalismus gebraucht hat wie jetzt. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass es für diese Form des Journalismus in den nächsten Jahren sehr schwer werden wird.
Was wären für Sie so Grundpfeiler, Markierungen eines seriösen Qualitätsjournalismus?
Ja, ich glaube, die Qualitätskriterien, denen wir uns verpflichtet sind, die sind nachzulesen im Ehrenkodex des Österreichischen Presserates. Wir müssen wahrhaftig informieren, wir müssen sorgfältig informieren, wir müssen die Grundpfeiler des Journalismus hochhalten, das heißt, die Quellen prüfen, gegenchecken, zwei Quellen, zwei Informationen für eine Geschichte heranziehen. Also dieses Handwerkszeug des Journalisten, das müssen wir jeden Tag wieder im Kopf haben, das müssen wir bedenken. Gleichzeitig müssen wir auch mutig unsere Aufgabe erledigen, wenn es in einer Gesellschaft, wenn es in der Politik Gegenwind gegen genau diese Arbeit gibt. Und ich glaube, dass wir dahingehend in den nächsten Jahren sehr gefordert sein werden.
Wie sehen Sie denn die manchmal doch sehr sensible und schwierige Balance von vertraulicher Nähe und kritischer Distanz zwischen JournalistInnen und politisch Verantwortlichen?
In Österreich, in einem eher kleinen Land, ist das immer eine Herausforderung. Man läuft sich quasi täglich über den Weg. Das ist vor allem in Wien, wo auf wenigen 100 Quadratmetern quasi die Ministerien und die Zeitungen versammelt sind, immer wieder eine Herausforderung für jeden. Ich hatte einen sehr erfahrenen Kollegen, als ich ins Politikressort gekommen bin. Das war der Karl Danninger, der in unserer Wiener Redaktion in der Innenpolitik tätig war, ein Grand Seigneur des Politikjournalismus damals. Und der hat einmal bei einer sehr intensiven Diskussion in einer Redaktionsversammlung, als es auch um dieses Thema ging, gesagt, für seine Unabhängigkeit ist jeder Journalist in erster Linie einmal selbstverantwortlich. Ich glaube daher auch, dass jeder Journalist von seiner Persönlichkeit her sehr gefestigt sein muss, robust sein muss. Er muss Kritik aushalten. Er muss auch es schaffen, Kritik zu üben. Das ist auch nicht immer leicht. Vor allem, wenn das, was Sie jetzt beschreiben, natürlich eintritt. Dass man auch zu denen, über die man schreibt, hin und wieder eine gewisse Nähe entwickelt. Denn gerade das Zusammenspiel eines Politikjournalisten mit den politischen Mandataren, mit den politisch tätigen Persönlichkeiten, basiert ja auch auf Vertrauen. Man baut ein wenig Vertrauen auf, damit man weiß, der Politiker XY, wenn mir der eine Information überlässt, dann weiß ich, dass das in der Regel Substanz hat. Und er kann sich verlassen darauf, dass ich mit dieser Information vertrauensvoll und seriös umgehe. Und wenn das Zusammenspiel passt, dann entwickelt sich natürlich auch ein Vertrauensverhältnis. Davon darf man sich aber nicht abbringen lassen. Wenn derjenige dann etwas macht, was kritikwürdig ist, dann muss man halt trotzdem auch diese Kritik üben, obwohl man sonst mit ihm gut zusammengearbeitet hat. Das ist eine Herausforderung, vor der wir wirklich tagtäglich stehen. Und gerade in einem eher kleinen Mikrokosmos wie dem österreichischen ist das wahrscheinlich noch einmal mehr der Fall als zum Beispiel in Deutschland.
Sie haben das Thema Kritik schon angesprochen. Kritik üben ist eine wichtige Funktion von Medien. Wie schaut es denn mit dem Thema Selbstkritik aus? Ist zum Beispiel eine Redaktionskonferenz so ein Forum für Selbstkritik auch?
Also da sage ich jetzt etwas, was meine Kollegen wahrscheinlich nicht so gerne hören, aber Journalisten sind oft, wenn es um Kritik an ihrer eigenen Arbeit geht, durchaus empfindlich. Ich finde, das sollte nicht so sein, denn wir schreiben für bei den oberösterreichischen Nachrichten rund 500.000 Leser. Unsere Aufgabe ist es, Kritik zu üben. Da müssen wir aber auch aushalten, dass unsere Arbeit, unsere Kommentare, unsere Berichte auch einer Kritik unterzogen werden können. Ich denke, das ist in einem demokratischen Dialog ganz besonders wichtig. Aber weil Sie diese Redaktionskonferenzen angesprochen haben, also da gibt es nicht nur hartgesottene Journalisten, die jede Kritik einfach wegstecken oder als professionell akzeptieren, sondern da gibt es durchaus auch andere Gemüter.
Stichwort Oberösterreichische Nachrichten als traditionelle gedruckte Zeitung in unserem Bundesland. Wie sehen Sie überhaupt die Zukunft der gedruckten Zeitung und wie sehr müssen Sie sich auch anpassen an aktuelle Tendenzen, wo alles immer mehr ins Internet wandert?
Ja, die Daten sprechen eine eindeutige Sprache, vor allem wenn man sich die Informationsbeschaffung jüngerer Generationen anschaut, dann weiß man, dass das sehr häufig, gerade zu Beginn, über das Internet passiert. Die gedruckte Zeitung hat in den vergangenen Jahren schon an Verbreitung verloren. Das ist uns auch bewusst. Allerdings genießt die gedruckte Zeitung immer noch die höchsten Vertrauenswerte. Das erleben wir bei den Daten, die wir erheben. Ich glaube auch nicht, dass die gedruckte Zeitung irgendwann einmal verschwinden wird. Ich glaube aber, dass wir nicht mehr so viele gedruckte Zeitungen vielleicht verkaufen werden wie noch vor 20 Jahren. Allerdings können wir natürlich über unsere Online-Angebote, die oberösterreichischen Nachrichten gibt es ja auch auf E-Paper, man kann sich einen Zugang freischalten lassen für unsere Online-Berichte, die auch hinter der Bezahlschranke liegen. dass wir mit all diesen Angeboten eine Reichweite mittlerweile erzielen, die so groß ist wie noch nie zuvor in unserer Geschichte. Das wird auch in der Medienanalyse, die hier eine Cross-Media-Reichweite ausweist, seit kurzem durchaus auch unterstrichen. Und von daher empfinde ich es zumindest so, dass diese neuen Formen der Informationsverbreitung, sei das über TV-Clips, sei das über Podcasts oder über das Internet, über andere digitale Plattformen, die wir als oberösterreichische Nachrichten natürlich auch bespielen, dass das auch eine große Chance für unseren Beruf ist. Ich empfinde dieses Agieren in mehreren Kanälen durchaus als Bereicherung.
Sind Sie da trotzdem irgendwie auch getrieben von Gesetzmäßigkeiten der sozialen Medien? Je mehr Klicks, umso besser und Click on Demand und was da alles gibt. Oder muss man sagen, man muss sich einfach diesen Gegebenheiten anpassen?
Getrieben ist sicher ein richtiges Wort. Wir sind Getriebene, vor allem vom Tempo, das diese digitalen Plattformen, aber überhaupt das Internet vorgeben. Allerdings müssen wir schon immer sorgfältig darauf achten, dass wir uns in diesem Getriebenwerden nicht total darin verlieren, dass wir eben nur die Klicks als Hauptwährung sehen. Denn wenn ich Ihnen erzählen würde, welche Geschichten in unserem Online-Auftritt die meisten Klicks bekommen, dann würden manche an der Urteilsfähigkeit der Userinnen und User zweifeln. Es sind natürlich unterhaltende Geschichten, Wettergeschichten, die hier die meisten Klicks erhalten. Also das Internet gibt hier dem Journalisten nicht wirklich den richtigen Weg vor. Also wir müssen natürlich in diesen Plattformen auch ein gewisses Tempo halten, aber wir müssen immer auch darauf schauen, dass der Markenkern der oberösterreichischen Nachrichten Glaubwürdigkeit und seriöse Berichterstattung ist. Und daher geht bei uns immer noch richtig vorschnell. Mhm. Das gilt auch online.
Da haben Sie jetzt einen guten Hinweis schon gegeben, nämlich welche auch politische Bedeutung messen Sie der regionalen und lokalen Berichterstattung bei als Bundesländerzeitung?
Was wir als regionale Qualitätstageszeitung leisten können, das kann das Internet, das können die großen digitalen Plattformen aus Amerika natürlich nicht. Wir können aus den Regionen bis hinunter in die einzelnen Gemeinden berichten. Wir haben in allen Bezirken unsere Redakteure. Wir haben in den meisten Regionen eine eigene Redaktion mit unseren Journalistinnen und Journalisten sitzen. Das heißt, diesen Markenkern des lokalen Nachrichtenversorgers, den kann uns Google nicht wegnehmen, den kann uns X nicht wegnehmen, sondern hier sind wir wirklich die Platzhirschen. Darauf müssen wir aufbauen. Das machen wir auch. Und ich glaube, dass diese Basisinformation, die wir den Menschen liefern, die können wir natürlich auch auf unserem Online-Auftritt liefern, die können wir in der Zeitung liefern, aber das ist schon das, was ganz wesentlich ist für uns. Und das ist auch etwas, das merken wir an unseren Klickzahlen wiederum, dass diese Geschichten aus den Regionen natürlich immer zu denen gehören, die unter den Top 10 zum Beispiel sind. Also die Menschen in Oberösterreich suchen auch diese Information aus ihrer engeren Umgebung. Das ist das eine. Das andere habe ich vorher schon erwähnt, dass regionale Medien als Kontrollfunktion und als Informationsdienstleister unverzichtbar sind für alle demokratischen Vorgänge, die in einer Region, in einem Bundesland sich ereignen.
Wie kann man sich wehren gegen den Versuch, ich deute es sehr vorsichtig an, einer politischen Einflussnahme?
Politische Einflussnahme hat es vor den sozialen Medien schon gegeben, beziehungsweise Versuche politischer Einflussnahme. Ich kann hier nur für unsere Zeitung sprechen. Wir haben erstens einmal wirtschaftlich seit Jahrzehnten sehr erfolgreich. Das ist schon einmal wichtig. Wirtschaftliche Unabhängigkeit erhöht auch die journalistische Unabhängigkeit. Zweitens haben wir einen Herausgeber, der diese Unabhängigkeit der Zeitung als Wert sieht. Das erhöht auch für uns die Unabhängigkeit und es erleichtert uns die tägliche Arbeit. Und das Dritte habe ich auch schon angesprochen, für die persönliche Unabhängigkeit eines jeden Journalisten ist man auch ein Stück weit selbstverantwortlich. Man muss wissen, welche Bedeutung Journalismus hat. Und man muss als Journalist auch die Robustheit haben, diese Unabhängigkeit durchaus im 1-gegen-1 einem Politiker gegenüber vehement zum Ausdruck zu bringen. Und ich denke mir, wer das ein-, zweimal gemacht hat, der hat durchaus da schon Grenzen aufgezeigt und da wird ein Politiker sicher kein zweites oder drittes Mal versuchen, irgendwie über Telefonate oder andere Kanäle seinen Willen durchsetzen zu wollen.
Ich möchte jetzt gern auch noch auf einen gesellschaftspolitischen Aspekt zur Rede kommen, und zwar aufgrund der ganz aktuellen Erfahrung der deutschen Bundestagswahl. Ich habe das kürzlich gelesen, dass von den unter 30-Jährigen 24% die Linken gewählt haben und 21% die AfD. Und man weiß, dass beide politischen Gruppierungen vorwiegend über Internet, Social Media Auftritte agieren. Was heißt das für den traditionellen Journalismus?
Ja, was heißt das auch für die traditionelle Politik, muss man fragen. Das ist nicht nur eine Herausforderung für den Journalismus. Es ist klar, dass digitale Plattformen für junge Menschen eine bevorzugte Informationsquelle sind. Und es ist leider auch klar, dass eher extreme Parteien, rechtsextreme Parteien, vor allem rechtsextreme Parteien, diese Plattformen sehr früh als Möglichkeit zur Propaganda erkannt haben und gegenüber den etablierten Parteien hier einen Vorsprung haben. Ich glaube aber nicht, dass erstens dieser Vorsprung nicht wieder aufzuholen ist. Ich glaube auch nicht, dass diese Propaganda über digitale Kanäle in den nächsten Jahren noch so eine große Rolle spielen muss. Denn ich glaube schon auch, dass dieses Problem erkannt worden ist und auch erkannt worden ist, was man hier anrichten kann. Es ist ja zum Beispiel schon beim Brexit nachgewiesen, haben Geheimdienste nachgewiesen, dass hier durchaus russische Einflussnahme bestanden hat und Stimmungsmache bestanden hat. Es gab bei den US-Präsidentschaftswahlen eben solche Beobachtungen. Also ich glaube, dass die Gesellschaft und vor allem die Mitte der Gesellschaft hier schon in den vergangenen Jahren ein Bewusstsein für dieses Problem entwickelt hat. Aber eines ist klar, Roger Devecq, der große Schweizer Journalist, ehemalige Generaldirektor des Schweizer Fernsehens, hat gesagt, soziale Medien sind Demokratiezerstörungsmaschinen. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Auf sozialen Medien kann jeder seine Information verbreiten, ohne dass er sich um die Prinzipien eines seriösen Journalismus kümmern muss. Wahrhaftigkeit, Sorgfältigkeit, im Gegenteil. Es sind Propagandakanäle und im MIT hat es eine Gruppe von Wissenschaftlern gegeben, die noch bevor Elon Musk Twitter gekauft hat, die Gelegenheit hatten, eine umfassende Studie über die Inhalte auf Twitter und über die Algorithmen auf diesen sozialen Medien anzustellen. Und das Werk, das daraus entstanden ist, nannte sich The Hype Machine. Und das Ergebnis ist für mich einigermaßen erschreckend, denn Fake News, also Falschnachrichten, verbreiten sich auf diesen digitalen Plattformen 6-mal schneller als Tatsachen und an 100-mal so viele User. Das heißt also, wir haben hier wirklich ein Problem. Aber ich denke, dass das Bewusstsein für dieses Problem jetzt schon vorhanden ist.
Der angesprochene Roger Devecq hat kürzlich auch, habe ich in einem Podcast-Interview gehört, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, glaube ich, das Prinzip trotzdem, wie wir den Journalismus vor den Medien retten. Sehr spannender Titel. Ne? Aber Sie haben vorhin ein Stichwort gebracht von der Mitte der Gesellschaft. Ist das nicht auch etwas, was wir leider beobachten müssen, dass das zunehmend abbröckelt und dass es immer mehr zu Polarisierungstendenzen auch in unseren Gesellschaften oder auch bei uns in Österreich kommt? Und tragen da nicht auch die Medien ein Stück weit dazu bei?
Also die Medien werden ja für vieles verantwortlich gemacht, für viele Entwicklungen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, dass ich bei sehr vielen Podiumsdiskussionen als Diskussionsleiter im Einsatz war und am Ende ist immer jemand auf die Idee gekommen, dass eigentlich gar nicht so sehr die Kontrahenten auf der Bühne, die sich vorher befetzt haben, die Schuld haben, sondern die Schuld haben meistens die Medien. Also ich nehme diese Last auf mich, weil ich sie schon seit sehr, sehr langer Zeit, ich bin schon seit mehr als 30 Jahren Journalist, trage. Aber ich glaube natürlich, dass wir hier einer gesellschaftlichen Entwicklung unterliegen, die vor allem in den vergangenen Jahrzehnten, 20, 30 Jahren, durch eine massive Individualisierung geprägt ist. Große Institutionen, die Kirche, die Gewerkschaft, die großen Parteien verlieren immer mehr Mitglieder. Große Zeitungen verlieren natürlich auch ein Stück weit an Lesern. Es gibt viele, viele kleine Parteien, die ihr Glück versuchen. Ich glaube, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Es ist aber sicher auch eine Entwicklung, die durch einen gewissen Wohlstand begründet ist. Ich glaube, dass jemand, der sein Glück in einer möglichst sorgenfreien individuellen Entwicklung verfolgen kann, nicht mehr die Schärfe entwickeln kann, wie wichtig die demokratischen Grundpfeiler in unserer Gesellschaft sind und die Institutionen, die für diese Grundpfeiler stehen, einfach, weil man ein Gefühl entwickelt hat, dass diese Dinge ohnehin selbstverständlich seien. Und jetzt erleben wir sehr schmerzlich, dass wir plötzlich sagen müssen, hoppala, die Mitte bröckelt ab. Die Mitte bröckelt aber schon lange ab, weil eben unsere Gesellschaft es sich leisten konnte, sich aus diesem, was Gemeinsinn genannt wird, zurückzuziehen. Und jetzt wird es schwer, hier wieder ein Bewusstsein zu wecken dafür, wie wichtig das ist.
Sie haben vorhin gerade Ihre 30-jährige Erfahrung, journalistische Erfahrung angesprochen. Was würden Sie den jungen Redakteurinnen und Redakteuren gerne ins Stammbuch schreiben, was sie auf jeden Fall berücksichtigen sollten im Angehen ihrer Tätigkeit, in der Herangehensweise, in den Haltungen?
Als Journalist ist es sehr wichtig, sich am Anfang von den vielen Rückschlägen, die man erlebt, nicht entmutigen zu lassen. Es ist sehr wichtig zu zweifeln. Zweifel ist der wichtigste Begleiter des Journalisten. Es ist unglaublich wichtig, Journalismus als ständige Entwicklung, ständiges Lernen zu betrachten. Und ich erlebe Gott sei Dank in unserer Redaktion sehr viele junge Kollegen, sehr viele vielversprechende junge Kolleginnen und Kollegen. Und ich versuche, wenn es geht, aufmunternde Worte zu finden, weil ich weiß, wie sehr ich am Anfang gezweifelt habe, wie sehr ich vor allem immer das Gefühl hatte, nicht zu genügen und wie viele Zufälle es gebraucht hat, dass ich diese Zweifel überwinden konnte. Das heißt, ganz wichtig im Journalismus ist, neben der Bereitschaft, hart und viel zu arbeiten, eine gewisse Demut vor der Aufgabe zu haben. Und das Wichtigste, das habe ich schon am Anfang gesagt, nicht den Mut verlieren. Gerade im Journalismus ist Erfahrung so viel wert und die Erfahrung bekommt man eben erst nach einigen Jahren. Und die Rückschläge am Anfang, die muss man als Lehrgeld verbuchen und es zahlt sich am Ende wirklich aus.
Sie haben am Beginn gesagt, dass Sie noch keinen Tag bereut haben, dass Sie sich für diesen Weg des Journalisten entschieden haben. Was sind denn für Sie, jetzt wirklich ganz allgemein gesprochen, wichtige Lebens- und Lernerfahrungen, die Sie aus dieser Tätigkeit herausziehen können?
Wir haben über Nähe gesprochen vor einigen Minuten. Man entwickelt als Politikjournalist natürlich auch zum Beispiel Verständnis für den Beruf des Politikers. Ich habe mir angewohnt, in Diskussionen im Freundeskreis oder im Verein immer wieder auch für Politiker Partei zu ergreifen, weil ich merke, wie zehrend und wie verantwortungsvoll dieser Beruf ist und weil ich es nicht für gut halte, wenn über Politiker pauschal der Stab gebrochen wird. Und das habe ich in meiner Zeit als Politikjournalist mehrmals erleben können. Augenblicke, in denen Politiker neben mir zum Mensch geworden sind, menschlich greifbar waren. Augenblicke, wenn sie die erste Hochrechnung eines Wahlergebnisses in Händen halten, das nicht so ist, wie sie es sich erhofft haben, und mitzuerleben, wie diese Persönlichkeit, die man Wochen vorher noch voller Energie erlebt hat, plötzlich in sich zusammenfällt. Das erzeugt, hat bei mir schon auch sehr viel Demut und Mitgefühl erzeugt. Und ich glaube, das ist auch wichtig für den Journalismus. Journalismus darf nicht nur beißen und kritisieren. Journalismus muss auch wissen, wo Grenzen sind. Und dass Sensibilität auch ein wichtiges Kriterium für einen guten Journalisten ist.
Ganz zum Schluss noch eine Frage, die ich gern allen unserer Interviewpartner und Partnerinnen stelle. Gibt es einen Wunsch, ein Anliegen an eine Männerorganisation, wie es die katholische Männerbewegung ist, worauf wir, und vielleicht gerade auch in Bezug auf unser Jahresthema Demokratie gestalten, achten können, Einfluss nehmen können, mitgestalten können?
Ich glaube, allein dadurch, dass Sie dieses Thema zum Thema Ihres Jahres gewählt haben, machen Sie schon sehr viel. Ich glaube, dass Organisationen wie die Ihre, aber ich habe von Vereinen gesprochen, ich glaube, dass diese Organisationen schon ein wichtiges Netz für eine Gesellschaft bilden, auch ein Resonanzkörper dafür sind, welche Gefühle, welche Emotionen, welche Bewegungen in einer Gesellschaft gerade zu registrieren sind. Und ich glaube, dass man daher diese Arbeit gar nicht hoch genug einschätzen kann. Aber dadurch, dass sie erkannt haben, wie wichtig dieses Thema gerade jetzt ist, das ist schon einer der wichtigsten Schritte, nämlich dorthin zu schauen, wo etwas gerade wirklich wichtig ist und nicht biedermeierartig zu sagen, das greifen wir nicht an, sondern da schauen wir lieber, dass das über uns hinwegziehen möge.
Ja, vielen Dank, Herr Braun, für Ihre wertvollen Impulse zum Thema Demokratie gestalten aus dem speziellen Blickwinkel eines Medienschaffenden und dass Sie uns an Ihren Erfahrungen und Einsichten als Journalist teilhaben lassen. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war ein Interview mit Wolfgang Braun, dem stellvertretenden Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten. Wir als Podcast-Team freuen uns, wenn wir Sie öfter, vielleicht ja sogar regelmäßig, bei unseren monatlichen Podcasts »Was man bewegt« begrüßen können. Die neuen Folgen gehen jeweils am Monatsbeginn online. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Wolfgang Bögl, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Oberösterreich.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge, was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.